Ja, Maggie, dir nochmal herzlichen Dank für das Zeugnis am Anfang, wo du über deine Heilung berichtet hast. Ich denke, das ist eigentlich ein ziemlich guter Einstieg mit in diesen Gottesdienst hinein, denn es geht genau um diese Frage: Wie ist das eigentlich mit meinen Gebeten? Was kann ich da Gott sagen? Wenn wir jetzt hier den Lobpreis gehabt haben, da sind ja alles wohlformulierte Gebete und so richtig schön, da kann man sich reinknien in das Gebet und sagen: Herr, das will ich dir sagen. Aber wenn ich dann so alleine vor ihm stehe und sage: Was sage ich denn dir jetzt? Oder wie sage ich es denn jetzt, dass das schön rüberkommt? Ich habe mal erlebt, dass wir als Freikirchler, bin ich ja gewöhnt, dass man einfach so vor sich hin beten darf. Und dann war ich auf einer, das war da Ökumene eher, so eine Sitzung. Und wir haben im Rahmen des Hochwassers, das hat mich sehr geprägt, deshalb kann ich mich daran noch erinnern, als wenn das wie gestern gewesen ist, hatten wir dort eine Sitzung gehabt und die katholischen Kollegen haben davon berichtet, dass ihre Kapelle halt auch ins Keller Wasser reingelaufen ist und die Heizung abgesoffen ist und wenn es jetzt auf den Winter zugeht, sie noch nicht wissen, wie sie ihr Gebäude dann wieder beheizen sollen. Und so als Freikirchler habe ich dann in der Gebetsgemeinschaft gedacht, so unter den Kollegen, kann ich ja mal für diese Heizung beten. Als ich dann zurückgefahren bin, hat mich ein evangelischer Kollege ein bisschen zurückgepfiffen und hat gesagt: Also Dirk, wenn da Menschen sterben und du betest für die Heizung, geht das überhaupt? Kann ich Gott denn mit unseren kleinen Heizungen belästigen, wenn da richtig große Sachen passieren oder so? Ich meine, bei dir ging es ja um deine Gesundheit. Ich kenne die Geschichte jetzt von einem anderen Vater, der erzählt hat, dass seine Tochter an Krebs erkrankt war. Und dann ist er zur Chemo da auf so eine Station gekommen, wo sie ihre Chemo kriegen sollte. Und er hat immer für die Tochter gebetet, dass sie wieder gesund wird. Und dann sah er, da sind noch 8 andere Kinder, die auch Krebs haben. Was bildet er sich eigentlich ein? Hat er dann gedacht, dass er nur für sein Kind betet. Da sind ja noch 8 andere, für die betet er nicht. Sterben die jetzt? Was ist denn mit denen los? Warum betet er denn nicht für die? Kann er das einfach eigentlich so machen, nur für die beten und für die anderen nicht? Wisst ihr, ich bin überzeugt davon, dass es Gott gar nicht darum geht, dass wir perfekte Gebete sagen und alles so richtig erwähnen. Mich hat es ein bisschen komisch ausgestoßen, als ich in einem Gottesdienst gewesen bin für eine Einschulung und dann vorne vorformulierte Gebete gesagt wurden, in denen möglichst alles politisch korrekt abgegrast wurde, wofür man beten kann. Und ich mir gedacht habe, aber es geht doch jetzt gerade um die 3 Kinder, die hier eingeschult werden sollen. Und nicht um irgendwen anders. Ich bin überzeugt davon, dass wir einen Gott haben, den es um Begegnungen geht mit den einzelnen Menschen. Und nicht, dass wir uns daran machen als kleine Nichtpolitiker, in meinem Fall sogar, und versuchen, die Probleme der Menschheit zu lösen. Hier an diesem Punkt. Und um das uns nahe zu bringen, möchte ich 2 biblische Begebenheiten uns vor Augen führen, die daran erinnern. Ich meine, die meisten würden wahrscheinlich, wenn ich nicht so eine Vorrede gehalten hätte, dem folgenden Satz spontan zustimmen: Wer großen Glauben hat, kann auch große Gebete sprechen. Aber die Frage ist ja, ist das wirklich so? Also abgesehen davon, wer sagt, ich spreche ein Gebet, disqualifiziert sich ja eigentlich selber, weil er ja nicht sagt, ich bete jetzt mit euch, sondern na, ich spreche hier mal ein Gebet, das liegt hier so auf meinem Zettel und das werde ich euch jetzt vorlesen. Es geht doch um Beten, das heißt mit Gott reden, statt um einen Vortrag zu halten. Man kann auch ein Gedicht sprechen. Nein, beten ist beten und deshalb komme ich zurück zum Gebet. In dem Sinne, ich habe den Eindruck, dass es Jesus nicht darum geht, dass wir ein Maximalgebet sprechen, sondern dass wir ihm einfach begegnen. Als die Jünger Jesus bitten und sagen, gib uns doch mehr Glauben, da war Jesu Antwort in Lukas 17, könnt ihr das nachlesen, ganz einfach. Er sagte, und das müsste jetzt auch auf der Wand erscheinen, na, ups, jetzt sind wir schon einen zu weit. Den kriegen wir nachher. Da, Lukas 17. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzel dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Die Jünger, die empfinden sich in dieser Situation als Glaubenszwerge. Also haben sie gefragt, hey Jesus, gib uns doch mal ein Mittel gegen unsere Glaubensarmut. So wie, hey, du kannst doch mal in Gottes Apotheke da reingreifen und irgendwo wird doch ein Trank sein, dass wir dann ein bisschen mehr Glauben haben. Du bist doch der Schlaue, sag uns das einfach mal, wie das funktioniert, welches Kraut gegen Glaubensarmut hilft. Herr, gib uns mehr Glauben, so ihre Bildung. Aber was macht Jesus? Gibt er ihnen einen Impfstoff gegen Glaubensarmut? Gibt er ihnen vielleicht so ein Glaubensanabolika, was dann das alles ordentlich wachsen lässt? Nein, Jesus ändert hier einfach den Blick. Meistens wird ja der zweite Teil betont, was könnte unser Glaube, wenn er nur groß genug ist? Ich möchte euch mal den Blick auf etwas anderes hier richten, was Jesus sagt. Es geht gar nicht um die Größe des Glaubens, erst recht nicht, wie groß wir ihn fühlen und wie sich unser Glaube anfühlt. Die Betonung liegt doch auf dem ersten Teil. Es reicht ein Glaube wie ein Senfkorn. Und der Senfkorn ist ja nun was Kleines. Er sagt nicht, naja, wenn ihr einen Glauben wie einen Berg habt oder wie so ein richtiger Bär oder sowas, ne, dann könnt ihr die Berge versetzen oder Glaube wie ein Bagger, der ist dann vielleicht noch stärker, um Berge zu versetzen. Nein, ihm geht es doch darum, es reicht was ganz Kleines, was da ist. Das Senfkorn ist doch bedauerlich klein, aber wenn jemand aktiv wird und das einpflanzt, dann bleibt es nicht klein, dann entfaltet das eine Kraft. Und zwar die Kraft, die in diesem kleinen Senfkorn steckt und wird immer größer und größer. Senfkorn-Glaube bedeutet, ich bin persönlich dabei und reagiere auf diese Gegenwart Gottes und stelle mich in diese Gegenwart Gottes. Und dann ist nicht die Größe des Glaubens entscheidend, ob ich da jetzt ein Bär bin oder sonst irgendetwas, sondern was ich mit meinem Glauben mache. Was machst du aus dem Glauben, den du in dir hast? Denn ich will es mal andersrum formulieren. Wenn ich der Bärglaube bin sozusagen, der sagt, oh, ich bin der Bagger im Glauben und kann hier alle Berge versetzen, wofür brauche ich denn dann noch Gott? Dann bin ich es doch, der den richtigen Glauben hat und der sagen kann, hey Gott, schau mal auf den Dirk runter, das ist der mit dem richtigen Glauben, der kann die Berge versetzen. Aber darum geht's doch Gott nicht. Gott geht's doch darum, dass wir ihm begegnen als einzelne Menschen, dass wir zu ihm kommen und mit ihm das Gespräch suchen und eher ganz im Gegenteil sagen, Herr, ich habe nicht mal den Glauben eines Senfkorns. Hilf du mir. Und es ist erstaunlich, Gott gibt sich mit diesem Senfkorn-Glauben überraschend oft zufrieden. Hauptsache, er wird eingesetzt. Und so gibt es ganz kuriose Begebenheiten. Zum Beispiel, dass ein Vater mit seinem kranken Kind zu Jesus kommt und Jesus sagt, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und was antwortet der Mann darauf? In Markus 9, Vers 24 könnt ihr es dann nachlesen. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. So. Aus der Logik kommend, würde ich sagen, paradox. Der hat auch gar keinen Glauben. Warum sagt er, ne, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Aber genau das ist, was Jesus an dieser Stelle möchte, was Gott an dieser Stelle möchte, dass wir mit dem, was wir haben, einfach zu ihm kommen. Und das ist der Glaube, den er von uns erwartet. Nicht, dass wir sagen, jo, ich weiß doch, ne, mein Glaube ist so groß, dass ich da schon 10 Kinder gesund gemacht habe. Da wird das 11. doch erst recht nicht scheitern, Leute. Schaut auf diesen Mann. Sozusagen, nee, genau das will er nicht, sondern dass wir einfach kommen und sagen, Herr, ich habe nicht mal genug Glauben dafür und trotzdem hilf mir. Römer 8, Vers 26 redet er davon, redet Paulus dann davon, dass er sagt, hey, und wenn wir selber nicht mehr können, dann verwendet er sich der Heilige Geist für uns in unaussprechlichen Seufzern vor unserem Herrn. Es geht doch gar nicht um unsere richtig gut formulierten Gebete an der Stelle. Ich bin überzeugt, jede Annäherung im Glauben, und sei das mit so viel Unglauben vermischt, wird von ihm beantwortet werden. Es geht eben nicht um diese Glaubensriesen, sondern um unseren kleinen Senfkorn-Glauben. Damit können wir zu ihm kommen, zu ihm beten, und er wird uns beistehen. Hauptsache, wir setzen unseren Glauben eben ein. Und wenn er nur mikroskopisch klein ist. Eine zweite Begegnung möchte ich heute noch erwähnen. Und zwar erzählt das Alte Testament von einem syrischen General namens Naaman. Der hatte Aussatz. Das war so eine Krankheit ähnlich, könnte auch Lepra gewesen sein. Aussatz ist so im Alten Testament oder auch im Neuen Testament so ein Sammelbegriff für ganz verschiedene Hautkrankheiten, die es da so gab. Die hatte nun diesen Naaman befallen gehabt, diese Krankheit, und war wahrscheinlich ziemlich schlimm für ihn. Auf der anderen Seite wusste er als General, wie das ist, wie man Leute kommandiert. Doch irgendwie übernahm dann diese Krankheit das Kommando über ihn. Trotzdem ging es ihm relativ gut noch eine Zeit lang. So gab es nach einem Feldzug, dass er eine junge Israelitin als Sklavin verschleppt hat. Nachlesen könnt ihr das dann in 2. Könige 5. Und dieser Naaman, der hat diese Sklavin seiner Frau weitergegeben. Und dann sagte sie, da sprach sie zu ihrer Herrin, also diese Sklavin, diese israelitische junge Frau, zu der Frau von dem Naaman: Ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. 2. Könige 5, der Vers 3. Bevor ich uns noch erzähle, was bei Naaman besonders ist, möchte ich noch mal einen Gedanken über dieses Mädchen sagen. Ich denke, es war wichtig, wenn man mit Gott unterwegs ist, dass man auch mit ihm im Gespräch bleiben möchte. Ich meine, stellen wir uns mal vor, in welcher Situation diese junge Sklavin da gewesen sein muss, dieses junge jüdische Mädchen. Die hat sich sicherlich etwas anderes erhofft, als Sklavin in einem fernen Land bei einer fremden Herrin zu sein. Der Feldherr hat sie seiner Frau geschenkt, sie war sozusagen nur ein Mitbringsel aus dem Krieg gewesen. Ich will nicht wissen, wie viel Leid diese Frau dort erlebt hat. Von Russen wissen wir, dass sie nicht zimperlich mit der Bevölkerung umgegangen ist, wo sie sie erobert haben. Warum sollte diese ausgebeutete Zwangsarbeiterin, die hatte doch alle Grund zur Schadenfreude gegenüber ihrem Herrn gehabt, ihren kranken Feldherrn, warum sollte sie ihm nicht helfen? Warum sollte sie ihm helfen? Wir wissen nicht, was ihr alles angetan wurde, wie sie unter der Trennung von der Familie gelitten hat. Was wir aber wissen, und das denke ich ist ganz wichtig, sie kapselt sich nicht ab, sie verschließt sich nicht und sie badet nicht in ihrem Leid. Henry Nguyen schreibt darüber: Solange wir verbittert bleiben und Groll haben wegen Dingen, von denen wir wünschen, sie wären nicht passiert, wegen Beziehungen, von denen wir wünschten, sie wären anders ausgegangen, und wegen Fehlern, von denen wir wünschten, wir hätten sie nicht gemacht, so lange liegt ein Teil in unserem Inneren brach, unfähig, Frucht zu bringen in dem neuen Leben, das vor uns liegt. Wir enthalten Gott einen Teil von uns dadurch vor. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht durch Erlebnisse, die wir schon mal hatten, verbittert sind, auch Gott gegenüber verbittert sind, weil er eben einen anderen Weg eingeschlagen hat, dass wir uns nicht mehr trauen, zu ihm zu beten. Dass wir sagen, hey, das bringt nichts. Wenn das Leben uns verbittert, wenn Erfahrungen uns blockieren, wenn Schmerzen uns einkapseln, Verletzungen uns grollen lassen, dann sind wir nicht fähig, Gottes Wege noch zu gehen. Dann bleiben wir im Strudel unserer Gefühle, statt dass wir uns auf die freie Bahn zu ihm hinbegeben. Diese Zwangsarbeiterin, ein Mitbringsel aus einem Krieg gegen Israel für einen Feldherrn, die öffnet sich. Und obwohl sie Unrecht erlebt, hat sie Mitleid mit ihm und wünscht ihm Heilung. Und nun der zweite Gedanke zum kleinen Glauben. Naaman wagt sich mit dem Glauben auf neues Terrain und erlebt eine Dusche der Gefühle. Ich meine, schon der Anfang ist für einen Oberkommandierenden der Streitkräfte sicherlich ein sehr ungewöhnliches Unterfangen. Er lässt sich von einer Sklavin sagen, was er tun soll. Und das bringt er dann sogar vor den König, der ihm sogar dafür diplomatische Unterstützung gibt. Allerdings ist dieses Unterfangen, was er da hat, so außergewöhnlich, dass sich daraus fast ein Krieg gibt. Der kommt dann zu dem israelischen König und er sagt, was kommst denn du hier mit deinem Heer zu mir und sagst mir, ich soll dich gesund machen? Das ist doch nur eine Kriegserklärung, weil ich bin doch auch nur ein Mensch, ich kann dich doch nicht gesund machen. Was soll das alles? Aber interessant ist, da ist ein Prophet dabei gewesen, der diesen Auftrag dann übernahm. Er soll zu mir kommen, so sagt Elisa, und so soll er sehen, dass es tatsächlich Boten Gottes in Israel gibt. Und so kommt dieser Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas, so wie wir es in der Bibel in Vers 9, dann in 2. Könige 5 lesen. Und dann passiert es, da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasch dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst wieder rein werden. 2. Könige 5, Vers 10. Elisa sendet also einen Boten. Habe ich da jetzt was nicht mitgekriegt? Da kommt der Oberbefehlshaber des syrischen Heeres vorbei und wie es in der Bibel steht, mit Rossen und Wagen an. Das war also nicht nur ein kleiner persönlicher Besuch. Und dann schickt der Elisa, lässt den vor seiner Tür stehen und schickt den Elisa Boten raus und lässt ihm sagen, ja, wasch dich da 7-mal im Jordan. Der erwartet doch Chefarztbehandlung. Also wenigstens, dass er reingebeten wird und ordentlich Essen vorgesetzt kriegt und dann, dass da ordentlich mal was gemacht hat, wird mit ihm und Elisa ihm das wenigstens selber sagt. Das verstößt doch völlig gegen das Protokoll, was da passiert. Er soll sich 7-mal im Jordan waschen. Hey, Elisa hätte auch sagen können, lauf 7-mal im Kreis rum und krähe dabei wie ein Huhn. Das hätte sicherlich dieselbe Wirkung gehabt ihm gegenüber. Ich kann verstehen, dass der Mann mit viel Wut im Bauch weggegangen ist. Die Bibel berichtet davon dann mehrfach, dass er wütend war. Der soll doch ordentlich beten, dieser Bote Gottes. So einfach geht das doch nicht, das kann man doch nicht machen. Und so steht das in den Versen danach. Ist doch egal, in welchen Fluss er geht. Seine Flüsse bei Damaskus waren vielleicht sogar viel sauberer als dieser kleine Jordan, der da vor sich hingeflossen ist. Naaman war richtig ordentlich wütend. Und erneut waren es die Diener, die ihm gesagt haben, mach das doch einfach, probier es aus. Und wenn es etwas Schwierigeres oder Teureres auferlegt werde, dann hättest du es doch getan. Warum nicht das? Naaman hätte alles getan, wenn es kompliziert oder teuer gewesen wäre. Aber das Rezept Elisas scheint Naaman zu simpel. Wisst ihr, aufwendige geistliche Aktionen, die hören sich immer gut an. Und wenn dann noch eine weihevolle religiöse Handlung dazukommt, dann ist das doch richtig gut. So eine Krankheit, so eine Hilfe von Gott, wenn man ihm gegenübertritt, muss doch ordentlich Aufwand mit sich bringen. Nur wer richtig glaubt, nur wer mit dem richtigen Glauben da entgegentritt, mit einem Glauben, der größer ist als ein Sandkorn, vielleicht so groß wie der Brocken oder noch größer, der ist der richtige Bote Gottes und der kann wirklich helfen. Doch das stimmt nicht. Jesus sagt da etwas ganz anderes. Für ihn sind sogar die Kinder die besten Beispiele, wenn es ums Beten geht. Sie machen sich nicht schwer mit der Bitte und beten einfach auf ihre vertrauensselige Art. Und das ist doch genau das, was Eltern, was auch der Vater im Himmel von uns hören möchte. Nicht unbedingt vorgelesene Gebete, die noch so gut formuliert sind, auch wenn sie an manchen Stellen vielleicht sogar ihren Raum haben. Natürlich, wenn der Schmerz dich so in Anspruch nimmt, deine Sorgen dich so bedrücken, dein Leben eingeengt ist, dass dir die Worte fehlen, dann sind vorgelesene Gebete auch gut. Dann nimm ruhig Psalmen und bete sie. Wir nutzen auch gelegentlich vorformulierte Gebete im Gottesdienst. Zum Beispiel beim Segen spreche ich uns zum Beispiel ganz bewusst auch immer Verse aus der Bibel zu, weil ich sage, es geht ja nicht, dass ich euch hier irgendwas sage, sondern es geht darum, was hat Gott uns zugesagt? Und deshalb die Verse aus der Bibel. An manchen Stellen ist das richtig und gut, aber wenn ich meinem Vater mit meinen Ängsten und Nöten gegenübertrete, dann geht es nicht um das beste Gebet, dann geht es einfach darum, dass ich zu ihm komme und mit ihm rede. Naaman wurde übrigens geheilt, er hörte auf seine Leute und kam dem Auftrag des Boten von Elisas nach und wusch sich 7-mal im Jordan. Er tat das dann. Ich möchte deshalb schließen mit einer Geschichte, die ich von einem polnischen Pianisten, Wadrewski, gehört habe. Der hat nämlich in New York ein Konzert geben wollen, das schon Monate vorher ausverkauft war. Ich habe über den gelesen, der muss um die Jahrhundertwende einer der ganz großen Pianisten gewesen sein, obwohl die Leute darüber gestritten haben, wie gut er tatsächlich spielen konnte. Am Ende war es wohl auch nicht mehr so gut. Aber das war den Konzerthörern egal, er war sowas wie ein Popstar damals gewesen. Und so entschieden an dem Abend der Veranstaltung durchwegs Besucher in Abendkleidung und Smoking und waren gespannt auf dieses Konzert. Eine Mutter hatte einen 9-jährigen Sohn, der hatte keine Lust mehr an Klavierstunden und da dachte sie sich, sie nimmt den mal mit zu so einem richtigen Konzert, dass das vielleicht seine Motivation dafür steigern könnte. Aber man kann einen 9-Jährigen zwar in ein Smoking stecken, er bleibt trotzdem immer noch ein Kind. Und so war er rastlos und ungeduldig und stand immer wieder auf und ging zur Toilette, sehr zum Ärger der Leute, die dort neben ihm saßen. Schließlich wurde es der Mutter zu dumm, sie packte ihn, setzte ihn auf den Stuhl und sagte, hier bleibst du jetzt sitzen und stehst nicht mehr auf. Tja, nur als das die Lichter ausgingen und das Konzert begann, stellte die Mutter erschreckt fest, dass ihr Sohn unbemerkt verschwunden war. Und dann öffnete sich der Bühnenvorhang und der Flügel wurde beleuchtet und dann sah sie, da hat sich der Junge hingesetzt. Und sah ihn dann dort und sah, wie der anfing, den Flohwalzer zu spielen. Die Leute im Publikum waren ganz wütend, was soll denn das? Ne? Holen Sie das Kind von der Bühne, das ist ja unerhört, was soll denn dieser Bursche da oben, was soll das? Wadrewski war kurz vor seinem Auftritt schon hinter der Bühne und hörte den Jungen spielen. Und er hörte auch diese Unruhe im Saal. Und schnell streifte er sich seine Smokingjacke über und dann betrat er die Bühne. Augenblicklich legte sich eine Stille über den Saal und der Junge merkte einfach nichts davon und spielte immer weiter und weiter. Alle fragten sich, was der große Pianist wohl tun würde. Er setzte sich neben den Jungen und sagte, spiel einfach weiter, Junge, spiel weiter. Dann nahm er seine Hand und machte mit der linken Hand den Bass und legte seinen Arm um ihn und fing dann an, auf der rechten Seite was zu spielen und machte einfach aus dem Flohwalzer dann ein Konzert. Liebe Geschwister, das ist unser Vater im Himmel. Wenn wir zu ihm kommen mit unseren Gebeten und was wir da alles an Mist haben und wenn sich das nur anhört wie ein Flohwalzer und man sich sogar dabei verspielt, er setzt sich neben uns und macht daraus ein Konzert. Er macht aus deinem Leben ein Konzert. Und das ist der Gott, zu dem wir beten dürfen, zu dem wir kommen dürfen. Gott macht uns nicht zu perfekten Konzertpianisten. Aber er liebt die Menschen, die einfach mit ihm zusammen anfangen zu spielen. Und dann macht er daraus ein großes Konzert. Und deshalb reicht es, wenn wir unseren Senfkorn einsetzen. Hab keine Angst, es ist nie falsch, einfach zu ihm zu kommen. Amen.